hallo und herzlich willkommen heute zur 137. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich die Mainzer Winzerin Eva Vollmer eingeladen, am Mikrofon Platz zu nehmen. Nicht zuletzt, weil sie in den vergangenen Monaten gemeinsam mit einer Handvoll Mitstreiterinnen mit viel Engagement dafür geworben, sich dafür stark gemacht hat, die Thematik der pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, der sogenannten Peewees, öffentlichkeitswirksam auf die Agenda zu katapultieren. Weil Eva fest an die Zukunft von Peewees glaubt, hat sie ihnen einen neuen Namen gegeben. Sie nennt sie Zukunftsreben. Ihre Vorteile bilanziert sie wie folgt: geringerer Spritzmitteleinsatz, weniger Hilfsstoffe, niedrigere Maschinenkosten, weniger Überfahrten und deshalb geringere Bodenverdichtungen und deshalb auch weniger Risiken und eine schlussendlich deutlichere Verringerung des CO2-Fußabdrucks. Das stellt sich im Falle vieler Vinifera-Reben in der Regel ganz anders dar. Der Pflanzenschutz gestaltet sich bei manchen sogar so aufwendig, dass in Sachen Umweltbelastung kein großer Unterschied mehr zwischen Bio und konventionell besteht. Im Podcast-Interview, das ich mit Eva geführt habe, wird deutlich, dass sie zutiefst davon überzeugt ist, dass insbesondere all jene, die in und mit der Natur arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen, große Verantwortung für eine intakte Umwelt, die Bewahrung der biologischen Vielfalt und möglichst geringen Ressourcenverbrauch auf ihren Schultern tragen. In dieser Hinsicht will sie Verantwortung übernehmen und vorangehen. Also freut euch auf eine interessante Podcast-Episode mit einer begeisternden, spannenden und in jeder Hinsicht bodenständig rheinhessischen Winzerin. Los geht's! Also, liebe Eva, ich freue mich sehr, dich hier im Podcast Genuss im Bus zu begrüßen und sage Richtung Mainz herzlich willkommen.
Ja, danke schön, lieber Wolfgang. Ich bin froh, bei dir zu sein.
Wir haben es ja gesagt, du lebst und arbeitest als Winzerin in Mainz, eigentlich in Ebersheim. Also ziemlich nah, wenn man so will, an der Weinmetropole Mainz. Und Mainz ist ja eine der weltweit 11 Great Wine Capitals. Sag mal, als erste Frage, was bedeutet das für dich? Geht da von dieser Stadt eine positive Energie auch auf dich aus oder vielleicht was ganz anderes?
Also um es genau zu nehmen, bin ich ja Mainzer Mädche, also ich bin ein Teil dieser Stadt, nur etwas südlich ausgelagert. Also Ebersheim ist Stadtteil und wenn ich mich irgendwo vorstelle, da bin ich Mainzerin, weil Ebersheim, obwohl toller Nabel der Welt, kennt man natürlich jetzt nicht so schnell wie Mainz. Und deswegen bin ich auch Mitglied bei der Mainzer Winzer, also bei der Gruppe der Mainzer Winzer. Und ja, Mainz als meine Stadt samt Rheinhessen. Ich denke, Mainz hat so eine große Strahlkraft, dass es Rheinhessen mit beflutet. Und wer Rheinhesse ist und auch ein bisschen tiefer ins Inland reingeht, der hat immer einen sehr, sehr starken Bezug zu Mainz und ich als Mainzer Stadtteil ebenso. Also diese Vibe um diese alte Weinstadt, die jetzt natürlich als Stadt selbst keine Weinberge hat, nur die umliegenden Stadtteile, der strahlt bis in die neue Zeit und wird immer meine Heimat sein, klar.
Und strahlt in die ganze Welt, weil das ist ja da in guter Gesellschaft. Soweit ich weiß, ist da Bordeaux dabei. Adelaide, Bilbao, Kapstadt und noch ein paar andere, oder?
Genau, also da müsste man das Reiseticket buchen und wenn man die bereist hat, dann wäre man in der Weinwelt quasi, hätte man fast alles gesehen. Das sind wirklich die Weltweinhauptstädte, wenn man es ja eins zu eins übersetzen würde. Und wir haben auch schon einen starken Bezug zu Great Wine Capital über die Jahre. Das wird ja jetzt auch immer mehr forciert, auch im Marketingbereich, dass wir den Great Wine Capital Award auch haben, der ausgelobt ist. Den hatten wir vor 2 Jahren, hatten wir den auch gewonnen im Bereich besondere und individuelle Weinerlebnisse. Das heißt also Mainz mit Rheinhessen als Region. Also das wird auch bewusst so betituliert, dass es die Hauptstadt ist samt eingegliederter Region. Und es ist jetzt alles viel, viel besser oder jetzt im Vergleich zu noch vor 10 Jahren erschlossen. Also, dass man sagt, Mensch, da muss man doch auch mit dem Radl rangehen in die Weinberge, so wie es jetzt zum Beispiel in Argentinien, in Mendoza gang und gäbe ist. Also da setzt du dich an jeder Ecke auf ein Rad und machst plötzlich eine Weintour. Und das ist in Mainz noch nicht ganz erschlossen, aber gerade durch die Great Wine Capitals und durch den Ansporn, die sich die Winzer dann gegenseitig dann auch leisten und auch die Stadt, die mitmacht, ist das einfach ein tolles Netzwerk, wo man gegenseitig auch sich ein bisschen hochpushen kann und voneinander lernen kann. Was machen denn die anderen Weltweinhauptstädte? Kann ich da noch eins drauflegen oder mindestens mal dasselbe tun? Und da sind die Rheinhessen mit Mainz jetzt einfach auch über die Jahre noch viel besser touristisch erschlossen worden. Darum geht es ja.
Rheinhessen ist ja bekannt für Aufbruchsstimmungen und das sicherlich schon mindestens, sagen wir mal, seit 20 Jahren. Da werden wir noch im Laufe des Gesprächs, glaube ich, drauf kommen. Ich will aber erst noch mal eine andere Geschichte loswerden. Ich habe gesehen, du bist die Frau Dr. Eva Vollmer. Das heißt, bist du promovierte Önologin, Biologin oder Weinbaufachtechnikerin oder in was bist du promoviert?
Genau, das ist sehr verwirrend, weil es müsste jetzt den Doktor Ön, also den Doktor der Önologie geben und auf dem Fach habe ich auch promoviert. Aber unsere Dachmarke von allen Landwirtschaftsdoktoren, das ist der Doktor Agrar, das bin ich. Und da gibt es eben diese Untersparten, die zum Beispiel Weinbau sein können. Und ich hatte aber jetzt, sagen wir mal, den doppelten Doktorvater, ein Agrarier und ein Weinbau Spezialist und Freak, der dann quasi mich ganz speziell betreut hat. Und der zweite Doktorvater hat die Literaturstellen abgeklopft. Ja. Das war
Okay.
eine heiße Zeit, da hat man damals scharf danach geguckt. Es gab ja da so ein paar Beispiele. Und da wurde dann auch jeder, der promoviert, bis in die Tiefe rein geprüft, ob das auch alles korrekt dargelegt ist. Und ich habe in der Tat jetzt nicht sehr Rheinhessen-typisch, aber doch sehr weinbautypisch auf dem Steillagenweinbau promoviert. Also wir haben es ja auch mal sehr hügelig bis hin zu so einem Mini-Tick steil, aber mit Mosel und Mittelrhein, da wollen wir natürlich und können wir nicht mithalten. Und deswegen habe ich dort auch quasi viel gearbeitet, um dann ja dem Steillagenweinbau eine bessere Zukunftsperspektive zu verschaffen, indem dort der Pflanzenschutz gezielter und einfacher ausgebracht werden
Und
kann,
wer war da
damit die
der
Weinberge überleben.
Doktorvater in Geisenheim?
Das war Professor Dr. Schwarz. Der hat jetzt gerade abgedankt, hat aber da einiges an technischem Know-how halt reingebracht, weil er auch von Haus aus von der Landwirtschaft kommt. Und die war immer dem Weinbau 10 Jahre voraus, technisch.
Und du selbst hast nie daran gedacht, eine Hochschullaufbahn anzutreten?
Ich wurde schon mehrmals so indirekt gefragt. Also, da haben schon so ein paar Angebote auf der Straße gelegen, die ich alle einfach mit zugekniffenen Augen habe liegen lassen. Natürlich ist es immer verlockend zu sagen, naja, jetzt bist du mal in trockenen Tüchern und hast ausgesorgt und bist deiner Ausbildung gerecht besoldet. Aber das hat mich alles kalt gelassen. Ich wollte in den Weinberg, ich wollte diesen komplett vielseitig, in Klammer verrückten Job der Winzerin, dieses Familienunternehmen halt eben in die Zukunft führen und wirklich dann auch in der Bandbreite des Berufsfelds unterwegs sein. Also von produktiven Prozessen und Produktion und Weinberg und händedreckig bis hin zu Keller und Weinwerden, also das Baby wachsen sehen und dann aber auch die strahlenden Augen, die der Verbraucher hat, wenn es gut schmeckt.
Also Gummistiefel
Also
sind dir vertraut.
ja, die stehen auch immer parat. Also manchmal muss mich meine Mitarbeiterin erinnern, dass ich die Schuhe wechsle, wenn ich zum Weinmenü stapfe. Es ist natürlich ein ständiger Wechsel an Persönlichkeiten, die man dann irgendwo an den Tag legt. Also ich bin immer ich und das finde ich auch gut, dass die Menschen, ja, dass ich mich nie verstellen muss, weil ich bin halt so authentisch, wie ich bin. Und auch in der Fünf-Sterne-Gastro darf ich mir es rausnehmen, auch als handfeste Eva aufzutreten. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Das kann nicht jeder Beruf, dass man da so viel Mensch sein kann und sich so ein bisschen auch die Authentizität auch rausnehmen kann.
Verstehe. Wenn man das beobachtet von außen, merkt man ja auch, dass du tatsächlich Herzblut-Winzerin bist und sicherlich da in diesem Metier noch andere Möglichkeiten hast, auch Eva zu sein und Eva zu bleiben, sagen wir mal, auch im Vergleich zu so einer Hochschullaufbahn. Hier sind die Ausdrucksmöglichkeiten letztendlich, glaube ich, auch vielfältiger, oder?
Genau, und ich habe auch das Weingut ganz bewusst als Dr. Eva Vollmer nicht betituliert, sondern Eva Vollmer heißt das Weingut, und manchmal schrecke ich auch zusammen, wenn mich jemand mit Frau Doktor anspricht, obwohl ich es ja bin. Der Mensch ohne den Doktortitel ist halt noch mehr Mensch, und dann hat man wieder diesen Bezug zu diesem doch Handwerksberuf, der ganz fest auf dem Boden steht mit beiden Beinen und manchmal auch Learning by Doing ist und nicht sofort wissenschaftlich belegbare Ergebnisse dahinter stehen müssen, hinter dem Tun. Also man muss schon ein bisschen Know-how haben, sonst geht gar nicht. Also das Wissen ist sehr breit im Weinbau, aber manchmal darf man auch nur dran glauben dürfen und es funktioniert trotzdem.
Also der Name des Weinguts Eva Vollmer. Nach außen bist du auch das Gesicht des Weinguts. Wie kam es zu dieser Entscheidung und welche Rolle spielt in dem ganzen Ensemble dein Mann?
Ja, oft gestellte Frage, und ich antworte jeden Tag ein bisschen anders, weil es ein dynamischer Prozess war, der daraus resultiert hat, dass, also Punkt 1, den Betrieb, den wir hier übernommen haben, das ist das elterliche Weingut, was aber kein richtiges, in Anführungszeichen, Weingut war, weil es ein traubenvermarktender Betrieb war. Also ab der Traube war Schluss, schon noch nicht mal die Kelter da stehen, sondern wirklich reine, bring deine Kilo vorbei und bekomm den Preis dafür. Und auf dieser Basis heraus kamen dann eben die ersten zwei Edelstahlfässer, die dann die Gründungsmitglieder waren, die wir uns gegenseitig zu Weihnachten geschenkt haben. Und es ging dann irgendwie so ganz, ja, so ein bisschen fast so wie ein Versuchsballon los. Wir haben zwei Fässer und da geht was rein. Aber plötzlich heißt es ja, gut, oh, wir sind ja Weingut. Und dass man dann einen Namen aussuchen muss, wie bei einem Kind, das ist dann plötzlich der Fall. Und in dieser damaligen Zeit, und es ist schon sehr krass, dass ich das jetzt sagen muss, das war 2007, da gab es in Rheinhessen noch kein Weingut, das nach einer Frau benannt war. Deswegen okay. War da so die alte Bürde eigentlich auf dem Gedankengang, Mensch, darf das überhaupt sein? Oder heißt ein Weingut nicht automatisch wie der Mann? Oder heißt das, ist das jetzt ein Doppelname? Müssen wir uns einen Fantasienamen überlegen? Also wir haben lang überlegt und sind immer wieder auf dieses Eva Vollmer zurückgeprescht und haben sehr, sehr viele kreative Prozesse auch gemacht. Und da war aber eigentlich nur Murks dabei. Am Schluss haben wir gesagt, ja, was ist es? Ich bin das Gesicht hinter der Marke. Ich bin auch diejenige, die immer rausgeht und die, ja, also auch wirklich die Ansprache macht auf das Weingut. Ich bin die Kellermeisterin. Mein Mann macht sehr viel im Weinberg, also ist quasi so ein bisschen die technische Variante. Jetzt kommen wir schon wieder zum Schubladendenken Mann-Frau, aber es ist tatsächlich so, obwohl ich auch ganz viel Technik leiste, habe ich so ein bisschen noch diesen kreativeren Part intus, der Kellerwirtschaft und des Marketings und der Marke, Leben der Marke. Und mein Mann ist deswegen ein noch stärkerer Mann als so manche andere, weil er eigentlich ganz bewusst und hoch erhobenen Hauptes den Schritt nach hinten gegangen ist. Also hinter die Strahlkraft der eigentlichen Marke, der Eva, und zu sagen, ich bin der gute Unterbau. Und es tut natürlich weh, wenn in der Familie plötzlich, auch wenn meine Schwester sagt, Eva, was macht denn jetzt eigentlich dein Wein? Und wo ist eigentlich Robert? So heißt mein Mann. Also wenn die das zwar denkt, aber überhaupt nicht mehr ausspricht, dann hat er schon so ein paar Knabbermomente, denke ich. Aber er ist total dabei, er ist super stolz, und wir haben da auch einfach keine Verteilung nach Geschlechter vorgenommen, sondern Verteilung nach Know-how, Intuition, und ja, es war eigentlich der logische Schluss letztendlich. Und damit lebt er sehr gut, leben wir sehr gut.
Und du hast es auch sehr treffend, glaube ich, gesagt. Dazu gehört auch eine besondere Stärke, ne? Vielleicht eine größere Stärke als die klassische Rolle, die man Männern so gemeinhin zuschreibt.
Genau, also die große Stärke, statt strahlend und mit erhobenem Hauptes und mit Muskelbepackt nach vorne zu treten, einfach zu sagen, geh du mal vor, das ist der richtige Weg und nicht dieser so soll es sein Weg. Den gibt es bei uns nicht.
Du hast vor ein paar Wochen mit ein paar Kolleginnen und Kollegen den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design ergattert. Was ist das für ein Preis?
Also es gibt ja viele so Preise, wo man denken würde, ach, gibt es jetzt noch einen Preis? Wir sind ja in der Weinwelt so ein bisschen damit auch groß geworden letztendlich, dass man sieht, ja, hier ploppt noch was auf, da ist noch was und jetzt hat der noch was erfunden. Und so ist es dort in der Tat nicht, weil da ganz, ganz viele Komponenten aus Politik, Wirtschaft, Ministerien und eine Nachhaltigkeitsgesellschaft, eine Stiftung, also viele Puzzleteile der lenkenden Nachhaltigkeit, der Zukunft, haben sich dort zusammengefunden, um besondere Ideen, Konstrukte und auch Menschen auszuzeichnen, die den mutigen Schritt gehen, das, wie es immer getan wurde, und das wurde es in der letzten Zeit oder in den letzten, besonders in den letzten Jahrzehnten eben nicht, dass man sehr auf Wirtschaftlichkeit und auf Wachstum gepolt war, aber die Nachhaltigkeit und den Umweltaspekt dabei einfach so ein bisschen links liegen hatten lassen, aus monetären Gründen. Und da gibt es große und kleine Ideen, die dann auf dem großen Spielfeld eben Veränderung bringen. Und deswegen ist dieser Preis auch so ein bisschen bunt gestaffelt, dass man sagt, da gibt es eine Sparte Technologie, da gibt es eine Sparte eben auch Marke oder Design, in der wir jetzt gepunktet haben, weil wir haben diese Idee nicht gehabt, nachhaltige Pflanzen zu kreuzen im Weinbau. Damit können wir uns und wollen wir uns gar nicht schmücken mit diesen Federn. Also die Grundidee der Veränderung, die gibt es schon seit noch ein bisschen mehr als 1930 ist diese Idee aus pilzwiderstandsfähigen Reben eigentlich so richtig auf die Straße gekommen und wurde daran geforscht. Aber auf die Straße gekommen ist halt leider nicht das Sexappeal einer guten und bodenständigen Vermarktung, sodass die Weine aus diesen Sorten eben auch verkauft werden konnten. Jetzt ist es nur so, der große Rattenschwanz aus, wenn man was Tolles Neues entdeckt hat, dann kann es so toll und neu sein, wie es will. Wenn es keiner kauft, dann muss es wieder gehen. Und das war die große Blockade für einen sehr nachhaltigen Schritt des deutschen Weinbaus, um zu sagen, Piwi, das ist jetzt nicht gerade das charmanteste Wort und alle Sorten dahinter, das verwirrt uns, der Geschmack stimmt noch nicht. Also das war so ein ganz langer Leidensweg, den diese Sorten durchschlitten haben. Und die Ehre, die ihnen gebührt, die kommt jetzt erst zum Tragen, indem sie auch quasi eine Bühne bereitet bekommen haben.
Und, weil ihr euer Konstrukt, wie du es nennst, oder eure Initiative Zukunftsweine nennt, oder?
Genau. Und das Gute an der Sache ist, es ist keine One-Woman-Show oder Two-Woman-Show. Hanneke und ich, Hanneke Schönheits, eine befreundete Winzerin und ich, wir haben da zusammen angefangen, wir haben das losgetreten. Wir sind die beiden Initiatorinnen und haben aber nach so ganz schneller Entwicklung gemerkt, also quasi eine Woche später war klar, das ist kein Alleingang von Einzelbetrieben, sondern das ist ein Wille der Veränderung deutschlandweit, mindestens. Wir haben auch mittlerweile schon eine Österreicherin, die bei uns in der Bewegung mitmacht, also eine österreichische Winzerin, die gesagt hat, wir finden die Idee so toll, das zum einen nicht mehr Piwi, sondern Zukunftsweine zu nennen. Ihr habt ein ganz, ganz tolles Design gefunden, das aber nicht nur Design sein darf, also nicht nur schick, sondern Marke, Kommunikation und Herausstellen dieser besonderen Merkmale dieser Reben, was eben professionell auch betreut wird. Also hätten wir aus der flapsigen Winzersicht jetzt schon wieder irgendwas erfunden, ich glaube, dann wäre das nie so weit gekommen, wenn wir nicht eine professionelle Markenagentur da dran gesetzt hätten, die im Prinzip das aus unserem Bedürfnis heraus konzipiert.
Okay, also Wein als Genussprodukt, als Luxusprodukt, so wie es uns beiden und vielen Menschen gefällt, bereitet viel Freude, hat aber auch Schattenseiten. Ne? Und eine dieser Schattenseiten, und ich nehme an, dass eure Initiative letztlich auch darauf zielt, ist der immense Pflanzenschutz, der Jahr für Jahr notwendig ist, um die empfindlichen Anlagen, Rebanlagen vor Pilzbefall zu schützen. Und wenn man sich mal vergewissert, dass die Weinberge ja weltweit nur 7% der landwirtschaftlichen Fläche oder in Europa zumindest ausmachen, aber die Hälfte des Pflanzenschutzes oder der Pflanzenschutzmittel verbrauchen, dann ist das ja im Grunde ein empörender, ein unhaltbarer Zustand. Oder?
Genau, also macht mir auch Gänsehaut. Also ich schon öfter gehört und am Anfang nicht wahrhaben wollen, nicht geglaubt. Also diese Zahlen sind auch ein bisschen älter, die haben sich aber leider nicht verbessert. Also so Zahlen liegen auf der Hand und der Weinbau war all die Jahre ein bisschen der heilige Gral der Landwirtschaft. Wir haben ja auch, ich meine, wir haben ein tolles Produkt, wir haben ganz viel Emotionen, wir haben Romantik. Gut, jeder, der mal mitgearbeitet hat, weiß irgendwann, so romantisch ist es dann doch nicht. Aber neben dieser ganzen strahlenden Winzerromantik hängt halt eben auch das Schutzbedürfnis von so einer Pflanze, die über Jahrhunderte sich eben in der Richtung entwickelt hat, dass sie schutzbedürftig ist, weil die Pilze, die sich übers Jahr hier halt eben hier einschleichen, weil die solche Überhand nehmen würden ohne Pflanzenschutz, dass es keine Trauben gäbe. Und deswegen ist der Pflanzenschutz quasi das Mittel zum Zweck, auch bei Ökos. Also ich bin ja so eine Ökotante, ich bin ein ökologisches Weingut, ich stehe dazu, ich liebe es, so zu arbeiten, muss aber auch rausfahren mit der Pflanzenschutzspritze und muss meine Babys beschützen. Und das nicht zu knapp. Also bis zu 10 oder 12 Mal fährt man raus und bringt Pflanzenschutz aus. Und diese neuen Reben bringen da eine extreme Verbesserung und Erleichterung, also eine Wahnsinnsreduktion auf eben nur 2 Mal. Oder also bis zu 80% Pflanzenschutz können wir da einsparen. Und das ist so eine gigantisch wertvolle Zahl, die auch im Schlepptau hat, dass wenn kein Traktor mehr fährt, dass da weniger Boden belastet wird, dass die Biodiversität aufblühen kann. Also wir haben einen Rattenschwanz an guten Taten, die durch diese Reduktion entstehen. Und das Beste an der Sache ist, und das wollte lange Zeit halt eben keiner wissen oder da kam halt keiner dran, weil Learning by Drinking, das muss halt erstmal angestupst werden, die schmecken auch noch wahnsinnig gut. Und dieser Gedankenschluss aus, das macht ja unsere Bewegung, unsere Initiative. Wir tun das Problem nicht einfach beiseite schieben und so tun, als gäbe es keinen Pflanzenschutz im Weinbau, sondern wir sagen, hey Leute, ja, wir haben noch Riesling und ein Weinberg steht 40 Jahre und es ist jetzt dran, etwas umzugestalten, neu zu pflanzen, anders zu pflanzen. Und wir sind keine Gegen-Riesling-Bewegung, sondern wir lieben Riesling, wir lieben Burgunder, wir lieben die traditionellen Sorten, aber sie haben hier ihre Empfindlichkeiten, die man extrem halt eben durch neue Sorten auch verbessern kann in der Betriebsbilanz. Wir kommen jetzt ins Tun, weil wir können nicht mehr warten. Und das, was jetzt gepflanzt wird, pflanze ich ja nicht mehr nur für mich selbst, sondern auch für die nachfolgenden Generationen. Also es ist auch irgendwo das Verantwortungsbewusstsein in der heutigen Zeit. Wir stecken nicht irgendwie so in ein bisschen Schlamassel, sondern wir sind in der Klimakrise. Und diese Klimakrise muss jede Branche mit all ihren Mitteln bekämpfen. Und das ist das, was jetzt dieser Nachhaltigkeitspreis auch aufgreift. Was tun die Branchen, um ihre Lasten wegzuwerfen oder zu bereinigen, zu begradigen, neue Wege zu gehen, damit wir noch weiterhin hier irgendwie auf diesem Planeten existieren können? Und natürlich eine Flasche Wein. Der Winzer definiert das zwar als Grundnahrungsmittel, aber es ist es halt nun mal leider nicht. Es gehört zum Leben, es gehört zur Gesellschaft, es gehört zu meinem Lebensinhalt auch dazu, gemeinschaftlich vielleicht ein Glas Wein zu trinken. Und entweder wir üben den vollen Verzicht und sagen, naja, der Weinbau, der spricht jetzt nicht mehr der gesetzlichen Norm, den müssen wir jetzt aufgeben. Oder man arbeitet eben langfristig dagegen und sagt, wir kommen ins Tun und finden Lösungen. Es geht um lösungsorientierte Wege.
Und was für Grundnahrungsmittel gilt, muss für so ein Luxusprodukt wie den Wein erst recht gelten. Im Grunde genommen müssen da höhere, deutlich höhere Ansprüche sogar noch gelten. Und wenn wir uns fragen, wie dann so ein enkeltauglicher, zukunftstauglicher Weinbau aussieht, dann spielt Pflanzenschutz eine große Rolle. Und wenn es so ist, wie du sagst, dass 80% sozusagen eingespart werden kann bei den Piwis, dann ja, strahlen die ja auch einen gewissen Charme aus auf vielleicht Winzer, die bislang noch konventionell unterwegs sind, die sagen, okay, mit den Piwis gehe ich den Schritt auch hin zum Bio, zum Ökoweinbau.
Genau, und das ist ja das, was irgendwo sich auch in der Zukunft rauskristallisieren wird. Welche Betriebe schaffen es, in die Nachhaltigkeit zu gehen, auf welchen Ebenen auch immer. Es kann die Pflanze sein und es muss die Pflanze sein. Es kann und muss aber auch irgendwann die Flasche sein. Da müssen wir auch ran, ja. Pfandflasche im Weinbau. Wann und wie ist es möglich in diesem Riesenpool an Flaschen? Also wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit einer Lösung, sondern wir sind ein Riesenteil dieser Lösung und standen die ganze Zeit als pilzwiderstandsfähige Reben irgendwo so ein bisschen im Schatten der glänzenden Rieslinge und Burgunder, die nach wie vor natürlich ihre Daseinsberechtigung und ihren Glanz haben, aber letztendlich eben ja vielleicht in der Zukunft, das ist jetzt mal rein visionäres Denken, irgendwo dann auch ein nicht mehr jeden Tag zu tragender Luxus werden könnten. Ja, also dann ist der Riesling vielleicht für den Sonntag oder dann ja, ist vielleicht auch die ganzen Sekko-Sommerweine, einfachen Trinkweine sind auf jeden Fall direkt ersetzbar durch diese tollen neuen Sorten. Die können aber auch in die Premium-Bereiche glänzen. Also da gibt es schon ganz, ganz wahnsinnig kräftige Rotwein-Cuvées. Es gibt aber auch zum Beispiel Weißweine, die im Holzfass ausgebaut sind, die können gegen jeden Burgunder anstinken. Also die Welten in den einfachen Alltagstrinkgenuss bis hin zur Premium-Tauglichkeit, die sind geebnet. Man hat aber noch nicht die Erfahrung, ob und wie der Lagencharakter, also wenn wir in den Freak-Weinbau reinkommen, dann kann ich noch nicht prognostizieren, ich kann es mir nur wünschen, dass die Sorten das auch bis hin in die oberste Spitze schaffen.
Und dafür, Eva, wäre es notwendig und wichtig, auch als Signal oder als Proof, dass auch, sagen wir mal, die Spitzenwinzer hierzulande und weltweit sich mit diesen Sorten noch ein bisschen mehr beschäftigen. Wenn man dieses Feld, du bist ja jetzt vorangegangen schon, aber wenn man, solange man dieses Feld sozusagen denen überlässt, die sowieso nur in den unteren Qualitätsbereichen produzieren, dann, ja, dann werden es Aschenputtel auf längere Sicht bleiben. Wenn aber ambitionierte Winzer wie du und andere zeigen, ne, was da mitgeht, dann kommen sie auch aus dieser Nische vielleicht schneller raus, als wir denken.
Genau, und das ist ja unsere große Stärke auch, die Stärke der offenen Tür. Also wenn ich jetzt wirklich die Welt verändern will, dann mache ich die Tür auf für alle Winzer-Konstrukte, die es gibt. Also von denjenigen, der klein ist, bis zu demjenigen, der groß ist. Also die Betriebsstrukturen sind ja nicht standardisiert, sondern die sind von bis. Die sind auch sowohl ökologisch als auch konventionell. Die sind vielleicht Winzergenossenschaft oder vielleicht kleiner Winzer, also oder ein großer Name oder ein unbekannter Newcomer. Also die ganze Bandbreite und die Spanne der Winzerschaft ist angesprochen, bei Zukunftsweine mitzumachen, weil ich nicht will, dass es ein Korsett gibt der Statuten, was Menschen und vor allen Dingen gute Macher, Macherinnen ausschließt. Weil ich bin genauso froh über jemand, der einfach vielleicht jung ist und sich rein experimentiert und tolle, auch vielleicht gedankenbefreite oder ja, korsettbefreite Gedanken, Weinbaugedanken oder vielleicht Naturweine macht und macht es mit den Sorten. Ist genauso herzlich willkommen wie der glänzende VDP-Betrieb, der sagt, ich bin der Name und ich möchte aber auch nicht in dieser Weinbahnstraße weiter galoppieren, sondern ich möchte meine Verantwortung zeigen. meine Zukunftsabsichten darstellen, indem ich eben auf allen Ebenen des Weinguts, beginnend mit der Pflanze, einfach verantwortungsvoller handle.
Mhm. Nun wäre es vielleicht auch ganz sinnig, wenn diese Sorten entweder auch mal attraktive Namen bekommen oder ihr als Winzer in der Übergangsphase einfach damit mit Fantasienamen, mit Markennamen etc. agiert und nicht diese Johanniter und Co. aufs Etikett bringt, weil das ist wenig sexy, oder?
Ja, das ist so ein bisschen eine teilweise auch unglückliche Entwicklung, dass quasi so ein Leben von der Sorte beginnt ja mit Trial and Error, also dass man ganz viele Versuche startet, um dann auf einmal diese heilige Kuh zu finden, die sowohl schmeckt als auch im Weinberg irgendwo die Eigenschaften aufbringt, damit man einen guten Wein draus machen kann. Also 20, 30 Jahre lang ist man dann mit Nummern beschäftigt und hat wirklich die also reine wissenschaftliche Arbeit eigentlich, indem man eine starke amerikanische oder asiatische Mutterpflanze oder Vaterpflanze mit einem Partner zusammenbringt, der Kulturrebe, europäische Kulturrebe ist. Also so ist ja quasi das Auferstehen von so einer Sorte. Und irgendwann kommt der Punkt, dann heißt es, und wie heißt das Ding jetzt? Und dann kommt keine Marketingagentur oder so daher, sondern es kommt die Mama, der Papa der Sorte, also der Züchter, und sagt, okay, der heißt jetzt XY. Und das war ganz am Anfang so ein bisschen beliebig oder vielleicht auch so pseudoschön. Also eine Sorte Phönix zu nennen, ist ja eigentlich vom Grundprinzip her nicht doof, weil der Phönix ist der Feuervogel, der aus der Asche da aufersteht und am Boden war und plötzlich aufsteigt in so einem Glanz. Finde ich eigentlich als Geschichte für eine Sorte total attraktiv. Gut, die Sorte Phönix hat es halt nicht bis ganz nach oben geschafft, wird es auch nicht ganz bis nach oben schaffen. Dann kam aber auch allein der Platzhirsch Regent, der ja die Sorten auch noch anführt. Also rein flächentechnisch, 3% der Flächen sind mit solchen Reben bestockt vom deutschlandweiten Weinbau, also 3% nur, leider nur, dieser neuen Sorten. Und Regent führt die Liste auch noch an, weil er einer der ersten war, der eben da aufs Parkett kam. Mhm. Und damals, als ich das erste Mal das Wort Regent gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, wer hat denn da sich das ausgedacht, Reagenz oder was man alles draus machen kann. Es ist teilweise unglücklich, teilweise schwer zu merken, teilweise schlecht auszusprechen. Aber nicht nur. Da gibt es Sorten, die heißen Cabernet Blanc, die heißen Cabertin. Die heißen vielleicht auch, obwohl es ein bisschen eine seltsame Schreibweise ist, Souvenir Gris, wo ich ein großer Fan davon bin, ein Riesenfan davon. Aber ich muss den Leuten in der Tat auch beibringen, wie man diese Sorten ins Herz schließt, indem ich quasi flüssige Beweisführung mache, also ganz tolle Weine daraus zauber und dem es ja breit auch angebaut wird. Also es gibt ja nicht nur die Eva, die Souvenir Gris macht, sondern es gibt ganz, ganz tolle andere Winzer, die deutschlandweit Wahnsinns Souvenir Gris zaubern, zum Beispiel Weingut Galler und Co., wie sie alle heißen, die wirklichen Piwi-Pioniere. Da bin ich ja gar nicht die allererste, sondern ich bin diejenige, die sagt, es gibt jetzt zwei Wege. Es gibt Profilierungen und ich glaube ganz stark dran, dass sich einige Sorten aus diesem großen Pool, also es gibt mittlerweile 30, 40 Sorten, die da irgendwo auf dem Markt schweben und sich so ein bisschen ja, die Winzer anschauen sozusagen, auch bei anderen Winzern dann wieder anschauen. Und es wird sich rauskristallisieren, welches die reinsortigen Anführer werden, genauso wie Riesling und Co. auch. By the way, Riesling, der Name, wenn ich den das erste Mal in meinem Leben hören würde, ich glaube, das wäre gar kein schöner Name. Mm. Der ist gelernt als schöner Name. Mm-hmm. Ich finde den Namen Riesling wunderschön, aber Riesling ist jetzt nicht das brachialste, schöne, deutscheste Glanzwort, das wir haben, sondern es ist gelernt, was Riesling ist, was das bedeutet, wofür er steht, wie er schmeckt und wie seine Wertigkeit in der Welt ist. Also es steht jetzt quasi ein jahrhundertelanger Lernprozess gegenüber Sorten gegenüber Newbies.
Ja.
Und spannenderweise, jüngste Erklärung, Ruländer.
Mhm.
Ruländer und die Transformation nach Grauburgunder. Und das alles nur über Pinot Grigio gefühlt, also von den Menschen her zum Verständnis. Die haben halt einfach nur verstehen müssen, dass dieser wunderbare Pinot Grigio dasselbe ist wie Grauburgunder. Und dann kam der Hype. Und das ist binnen kurzer Zeit passiert. Und wenn man früher den Leuten, den Ruländer Menschen, die einen schönen, restsüßen Ruländer genossen haben, wenn man denen von Grauburgunder erzählt hätte, dann hätten die gesagt, was, grauer Burgunder, was soll das eigentlich? Also es ist auch ein Stück weit die Euphorie des Nutzens, des Begriffes. Und je öfter man ihn sagt und je öfter man ihn trinkt, umso mehr setzt die Erkenntnis ein, dass das was Tolles ist. Und es werden ja auch Aromaräder gebildet. Im Moment in Geisenheim, da explodieren die Forschungsarbeiten in Richtung, diese Sorten kennenzulernen, diese Sorten analysieren, diese Sorten klassifizieren, Aromabeschreibung zu tun, zu praktizieren. Das ist eine tolle Entwicklung, die muss aber sauschnell gehen.
Das ist der Punkt, Eva. Wenn der Maßstab die alten Sorten wie Riesling und Chardonnay etc. wären, dann würde man gelassen sagen, naja, die haben damals ja auch nicht von heute auf morgen für Renommee und Bekanntheit gesorgt. Das waren Jahrhunderte so. Und nur aktuell haben wir die Zeit nicht. Ne?
Genau, deswegen braucht es auch so ein bisschen revolutionäre oder revolutionärere
Energie,
lautere Bewegungen, die sehr schnell durch Tacheles reden und nicht auch durch beschönigendes Fliegen durch die Welt, sondern mit einer guten Argumentation auch am Puls der Zeit angelegt, weil die Menschen spüren ja auch, dass keine Zeit mehr ist und dass es gestern schon zu spät war mit dem Handeln. Und in diesem Bewusstsein der aktuellen Zeit, glaube ich, wird sehr, sehr viel dann auch diese Geschwindigkeit gestützt werden durch den Verbraucher, weil er oder sie auch bereit dafür ist, diese Geschwindigkeit und diese Expedition mitzumachen. Weil es ist ja manchmal wirklich Learning by Drinking, dass der Winzer plötzlich mit Sorten arbeitet, von denen er quasi auch nicht viel Ahnung hat, sondern die aus reiner Intuitivität auch gepflanzt werden, weil man vielleicht schon mal einen guten getrunken hat aus der Riege und aber sehr von sich überzeugt ist, dass vielleicht entweder, ach, ich kenne eine andere Sorte, die ist traditionell und die finde ich so ähnlich und dann handle ich auch so ähnlich. Oder ich handle auch ein bisschen intuitiv oder folge halt den aktuellen Forschungsarbeiten. Jeder hat ja eben den Weg. Und zum Glück, ich meine, 3 Jahre dauert es ja, bis eine Pflanze bereit ist, um Früchte zu tragen. Aber zum Glück kann man dann auch sofort loslegen und kann in seinem Spiel einfach mit so Sorten überzeugen. Und das, also ich finde, es ging recht schnell für das, dass Rebe als Dauerkultur eigentlich 40 Jahre Standraum hat.
Okay. Und du hast vorhin gesagt, du willst eine Bewegung, eine kraftvolle Bewegung, aber keine Organisation mit Statuten etc. Wäre es dann nicht sinnig, auch über den nationalen, regionalen und dann auch nationalen Rand zu gucken und auch mal vielleicht sich mit Winzern in Österreich, der Schweiz und anderen Regionen zusammenzutun, Erfahrungen auszutauschen und so auch insgesamt kraftvoller zu werden?
Genau, und das also das Wachstum soll sehr organisch und auch sehr, sehr machbar gestaltet werden. Also wir sind total offen für einen schnellen Kick in alle Richtungen. Aber man muss es auch aushalten und managen können. Und wir haben ein Riesentempo vorgelegt. Und wenn das so weitergeht, dann ist das ein Wahnsinnswachstum. Sind aber jetzt nicht gleich, bevor jetzt nicht national einfach auch eine Stabilität herrscht, auch die Betriebe, die jetzt alle mitmachen. Also wir haben 25 Mitglieder, schon über 25 Mitglieder in einem knappen Dreivierteljahr haben wir mit ins Boot geholt. Und alleine denen auch zu zeigen, erstmal in der ersten Instanz, wie gehe ich mit der Marke um, wie bringe ich das wahnsinnig gut in die Welt. Also die Füße ein bisschen bewusster zu stellen, auch viel manchmal vorzubrechen, wo man sich noch gar nicht sicher ist. Das ist alles dabei. Aber wenn wir jetzt in die Internationalität gehen, ohne die Nationalität einfach mal ja, wirklich machbar zu gestalten, das wäre jetzt, glaube ich, ein Fehler. Obwohl wir natürlich, wir sind schon international mit Österreich. Also das macht einen Riesenspaß, dass wir gar nicht, wir haben ja gar nicht gefragt, ob die Österreicher mitmachen. Die haben gesagt, wir wollen da mitmachen. Also die Zeichen gehen in Richtung, ich habe auch schon eine Luxemburger Winzerin, die mich gestern angerufen hat. Also wir sprechen und wir öffnen die Türen auch nach Österreich, sagen aber den österreichischen Winzern, hey Leute, dann müsstet ihr quasi eine Außenstelle Österreich und müsstet auch vielleicht für den für speziell euren Standort ein bisschen euer Know-how noch mit reinbringen, damit das System auch einen Transfer findet. Weil der deutsche Konsument hat ja dann auch noch schon mal ein bisschen einen Unterschied zur österreichischen Marktstruktur. Und ich würde es mir jetzt nicht anmaßen, wissen zu können, ich als Eva Vollmer, wie der österreichische Weinmarkt funktioniert. Da bin ich jetzt lieber stark erstmal hier, bin aber sofort bereit, Future Wine ist auch mal gesichert, zur Sicherheit. Bin aber froh, dass es ein deutscher Begriff geworden ist, jetzt einfach mal für unseren Staat. Und bin total bereit zu sagen, das Ding darf explodieren und vor allen Dingen, das Ding muss explodieren, weil wir haben ja auch gar keine andere Wahl, das ja, so weiterzumachen. Das geht einfach nicht. Das kann sich keine Branche erlauben.
Ich habe auch deshalb gefragt, weil natürlich im Ausland viel passiert. Wir kennen die Schweizer mit Waldhin, Plattner, viele andere, die auch in der Forschung unterwegs sind. Und ich war jetzt im Rahmen meines Buchprojektes New Wine Wave in der Schweiz und habe dort den Roland Lenz getroffen. Ja, absoluter Pionier, was die Piwis anbelangt. Der hat mittlerweile, glaube ich, knapp 100% seines gesamten Rebbestandes mit Piwis bestockt. Und das sind immerhin knapp 30 Hektar. Und das ist einfach ein Typ, der hat ungeheuer viel Erfahrung und sicherlich vielleicht mit am meisten Erfahrung, was die Piwis anbelangt, in ganz Europa. Und da könnten natürlich so einfach mal treffen und sich gegenseitig austauschen und auch einander das Gefühl geben, wir ziehen da in der Frage an einem Strang.
Genau, unbedingt. Und in diesem Wunsch und in dieser tollen Idee, die du jetzt hier so in den Raum stellst, die wir natürlich auch alle hatten, gibt es natürlich noch eine spannende Verknüpfung und Vernetzung, die da heißt PV International, was eine ja schon lang existierende Gemeinschaft ist, die sich quasi um den Ruf, aber auch um das Know-how in der Winzerszene rund um diese neuen Reben eben einsetzt und auch quasi an der Mitgliederzahl, ich glaube 500 Mitglieder sind es, glaube ich, oder 300 in Deutschland, PV Deutschland, dann gibt es noch eine große, einen großen Strang, der international zieht mit Italien und Co. Und wir sind mit denen im Gespräch. Ich bin selbst auch Mitglied bei PV Deutschland, habe aber schon anklingen lassen, dass es natürlich spannender ist, wenn man auf die Vermarktungsebene geht, es anders zu benennen und auch professioneller marketingtechnisch zu lösen mit den richtigen Fachleuten. Und das sehen die auch so. Und es wird irgendwie und irgendwann, und das muss sich aber auch finden und entwickeln, ein starker Strang dieser neuen Sorten ergeben, die aber nicht nur quasi die Initiative Zukunftsweine lösen kann. Dann müsste ich schon ein bisschen, dann müssten wir wachsen, dann müssten wir unheimlich viel Personal einstellen, um das zu lösen. Und ich glaube, es wird eine Verknüpfung aus mehreren Ideen und mehreren Bewegungen sein, die irgendwann gemeinsam für das eine Ziel einstehen. Nämlich, was wir alle wollen, mehr von diesen Reben in den Boden. Jede gepflanzte Rebe ist eine gute Rebe. Und egal, wo sie wächst letztendlich und wer sie anbaut.
Aber natürlich, Piwis oder wie sie dann auch in der Zukunft mal heißen, ist nur ein Mosaiksteinchen. Im Weinberg warten weitere Aufgaben. Wir haben das Thema Monokultur, da ist die Frage, können gemischte Sätze da wieder ein Gegenpart sein? Brachen, also da
Agroforst.
Ja, ganz genau. Da gibt es eine ganze Menge Dinge, die da auf uns warten. Im Keller ebenfalls kann man sagen, geht es auch mit etwas weniger Präparaten, geht auch da ein bisschen mehr Natürlichkeit und was die Vermarktung anbelangt, auch da haben wir, du hast das Thema der Flaschen, der Gewichte der Flaschen angesprochen, Pfandflaschen, Verschlüsse, die gesamte Ausstattung, Verpackung, der Transport. Also da lauern noch viele, viele Baustellen. Siehst du da auch da positiv in die Zukunft?
Angstvoll und positiv zugleich, weil ich selbst komme gerade von der internationalen oder in Österreich stattfindenden, das sind die Getränke-Impulstage, die mir wahnsinnig wieder die Augen geöffnet haben, weil wir sind ja nicht die einzige Flüssigkeit, die in Flaschen gefüllt wird oder in Gebinde gefüllt wird auf dieser Welt, sondern wir sind so ein bisschen ja, die etwas kleinere Branche in der Getränkebranche. Und da ist ja das Mineralwasser, da ist der Fruchtsaft, da ist das Bier. Und wir wissen alle genau, dass da eine Wahnsinnsarbeit und eine Denkleistung auch vor uns liegt. Weil wenn wir als Weinbranche jetzt ein Pfandsystem entweder gesetzlich vorgegeben bekommen oder aus unserem eigenen Bedürfnis heraus oder vielleicht auch aus der Ressourcenknappheit heraus entwickeln, dann müssen wir von anderen Branchen lernen und von deren Fehlern. Weil es bringt ja nichts, die Weinflaschen, und es soll alles immer noch so wunderbar romantisch und vor allen Dingen total designschick sein. Das ist ja das, was die Weinbranche sich so ein bisschen auch auferlegt hat. Man will ein festliches, feierliches, ganz toll anmutendes Getränk sein und nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Aber wenn jeder seine Flasche macht, dann ist ein Pfandsystem nicht möglich. Also das, was ich da gehört habe von anderen Branchen, da dürfen wir nur hoffen, dass da nicht 20 Leute gleichzeitig loslaufen und 20 Systeme auf den Markt bringen. Sonst wird diese Zukunftslösung, die man sich so wünscht, also ich rede jetzt einfach mal nur vom Pfand und man kann das auf alles andere übertragen, was da noch so an Baustelle ist, sonst wird das ein weiteres, ein noch viel schlimmeres und vielleicht auch ressourcenzehrenderes Thema werden, obwohl man eigentlich nur gut wollte. Also ich bin da jetzt erweitert, also mein Horizont ist explodiert, auch gerade jetzt durch den Blick in andere Branchen. Und ich hoffe für die Weinbranche, dass sie das Handwerk und die Romantik und alles, was um den Mythos Wein drumherum schwebt und warum ich auch in dieser Branche bin, also Heimat, Kultur, Tradition, dass das noch drin wohnen darf in uns, in unserer DNA, dass aber der Faktor Nachhaltigkeit auch ein bisschen, also hier und da wird die Brechstange halt einfach auch sein müssen, dass das angegangen wird, dass das nicht weggedacht wird und auf, dass man sagt, nee, da kümmern wir uns irgendwann mal drum. Also das ist ein Thema für jetzt und nicht für morgen.
Ich sehe, Eva, du bist eine tatkräftige, in die Zukunft gewandte Winzerin, die auch Verantwortung übernimmt und die bereit ist, auch andere zu motivieren, mitzunehmen auf diese Reise. Da wird es viele Learnings geben. Das verlangt Offenheit von allen Beteiligten. Wie blickst du denn privat in die Zukunft? Was gibt es da für Projekte und Dinge, die dich ebenfalls fesseln?
Ja, wenn man so ein Weingut hat, das und 120 Hektar Biolandwirtschaft und noch 16 Pferde und ein Mann und zwei Kinder, dann überlegt man sich schon, dieses Privatleben ist auch gleichzeitig eigentlich Berufsleben. Also das vermischt sich sehr stark. Ich meine, in der Winzerei und in Familienbetrieben ist es so, dass man sich da auch mal rausnehmen muss und dass die Zeit und die Intensität, die mit diesem Wein sich verbinden, dass die auch natürlich auch im Privatbereich standesgemäß oder auch zeitgemäß oder ja, nicht zeitgemäß, sondern dass man sich dafür Zeit nehmen kann und das sich rausboxen kann. Und das ist noch am ehesten quasi die Befürchtung, dass ich jetzt hier wollend, aber auch ein bisschen blind in eine ganz, ganz tolle Mission reingerannt bin, wo ich ja zum Glück ganz, ganz viele Mitstreiter habe, Winzer, Winzerinnen, die einfach mitmachen. Aber ich sehe es schon als meine Pflicht und als meine Mission auch, vorne zu stehen und den Leuten zumindest am Anfang zu erklären, was wir da wollen und warum das jetzt so sein muss. Und ich glaube, dass ich auch die richtigen Worte dafür finde. Und in dem Moment, wo ich diese Worte tue, ist natürlich die Familie woanders, daheim. und ich womöglich nicht. Und deswegen ist mein Wunsch für die private Zukunft natürlich, dass ich ganz intensive Zeit verbinden kann, Familie und den Beruf, was halt nun mal auch, ja letztendlich, ich hatte den 36-Stunden-Tag beantragt, aber er ist nicht durchgekommen an den zuständigen Stellen, dass ich einfach diesen Spagat schaffe. Und ich hoffe und ich bin aber auch frohen Mutes, dass ich eine wunderbare Familie dafür habe, die auch, ja, mein Mann, meine Kinder, die sind total naturverbunden und auch dieser Wunsch nach einer besseren Welt, das wohnt in denen schon drin, in meinen zwei Kindern. Und ich hoffe auf ganz viel Verständnis und auf Mitmachen, dass die das, was die Mama da so losgetreten hat, auch mitleben und auch mal hier und da aushalten wollen und auch müssen.
Hat denn dein liebster Mann auch noch ein bisschen Zeit, dich und euch zu bekochen?
Ja, das macht er noch. Ja, also sonntags dann. Weil unter der Woche ist ja dann auch keine Zeit. Diese Biolandwirtschaft, die uns unheimlich auch fordert, die aber auch der Kreislauf ist, so wie wir uns wünschen. Also wir sind ganz stark und vielleicht ist es auch ein Baustein von einer besseren Zukunft, nicht immer nur diesen grandiosen und diesen druckhaften Wachstum in alle Betriebe reinzubringen, sondern eher gesund und bedacht und ja, mit machbaren Mitteln und nicht immer monetär denkend einfach in die Zukunft zu reiten. Und dann hat man es vielleicht auch ja, ein bisschen leichter, nachhaltige Ideen einzusetzen.
Dafür wünsche ich dir ganz viel oder euch ganz viel Erfolg. Wenn ihr in Mainz mal Muße habt, essen zu gehen, noch ein letzter Tipp von dir. Wo gehst du hin? Wo geht ihr hin? Und was würdest du empfehlen?
Also wir gehen ganz gerne. Es gibt eigentlich zwei ganz tolle Geschichten. Das ist zum einen das Gasthaus Wilhelms, die auch ganz viel Wert auf Regionalität und Öko legen und das in eine Exklusivität auf den Tisch bringen, wo mir einfach warm ums Herz wird, dass diese Kombination aus Regionalität, Bio und auch Wahnsinnsgeschmack gelebt wird. Und zum anderen haben wir, das ist jetzt Mainz-Hechtsheim, den Pankratiushof, die auch einen Hofladen dabei haben, schon lange einen Stern verdient haben, aber ich glaube, die wollen den gar nicht, weil die einfach grandios übers ganze Jahr verteilt mit dem, was da ist und auch zum Beispiel ohne Pfeffer, völlig wahnsinnig, da kochen, wo man dann auch sagt, jetzt weiß ich genau, wo kommt das Fleisch her und was für tolle Ideen zum Einwecken haben, die aber auf höchster Ebene und Sauerteigbrot machen die noch. Also es gibt in Mainz gute Adressen, das sind zwei davon. Und die Winzerin, die schafft es auch nicht immer nach Mainz, weil die oft, dann fährt sie eher nach Berlin als nach Mainz, weil viel zu tun ist auf dieser Welt. Aber ja, das empfehle ich.
Ja, vielen Dank. Das Pankratz kenne ich selbst sehr gut. Da bin ich auch immer mal wieder, zum Beispiel auch nächsten Samstag. Also nicht morgen, übermorgen. Sondern ja, und zwar diesmal ausnahmsweise nicht zum Dinieren, sondern zum Frühstück, weil die machen auch ein hochinteressantes, spannendes Frühstück.
Ja, genau. Also es lohnt sich auch mal, das Frühstück zu zelebrieren, aber nach so einem Frühstück kann man auch lange Zeit mal zehren. Ja, das stimmt.
Ja. Liebe Eva, ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du hier bei Genuss im Bus dabei warst. Ja, diesmal ja schon zum zweiten Mal, ne?
Ja, genau, Teil 2, aber ich glaube, in der Zeit ist auch einiges passiert. Wir konnten über ganz, ganz neue Sachen reden.
Ja, absolut, absolut. Also, hab eine gute Zeit und auf bald.
Ja, du auch. Dankeschön für das Gespräch, es war ganz toll.
Danke, Eva. So, ihr Lieben, das war die Episode mit Dr. Eva Vollmer, der rheinhessischen Winzerin, die sich nicht verstellen kann, nicht verstellen will, die immer authentisch und immer Eva Vollmer ist. Dürfte unschwer zu erkennen gewesen sein, dass mir das gefällt. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Lasst euch überraschen, wen ich dann ans Mikrofon hole. Wie immer freue ich mich, wenn du dann wieder einschaltest und dabei bist, wenn eine weitere Ausgabe von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lass es dir schmecken.